willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das Thema, wie Change-Energie entsteht und haben folgende drei Fragen mitgebracht. Wie entsteht Change-Energie? Was muss ich dabei beachten? Und was heißt das überhaupt für die Praxis? Ich bin Geraldine, Senior-Beraterin und Psychologin beim 19 und ich bin da mit Carla.
Hallo Geraldine, ja, ich freue mich mit dir über das Thema zu sprechen. Und vielleicht starte ich mal, warum es sich lohnt, heute zuzuhören. Und ich finde, du hast es ja schon schön gesagt, der Titel ist ja, wie Change-Energie entsteht. Und wir sind ja häufig, wenn es um das Thema Veränderung oder Change geht, dabei zu gucken, okay, wie geht man mit Widerständen um? Wie kriegt man die Leute dahin? Veränderung für Menschen ist eher schwer. Es dauert meistens lange. Man muss Prozesse nachschärfen. Also es hat immer so eine gewisse Schwere. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie können Leute auch Lust bekommen, weil wir denken, Veränderung, gerade wenn es in Richtung Weiterentwicklung geht, kann ja auch Spaß machen. Und es ist ja schon spannend sozusagen, was sind die Voraussetzungen, dass das auch gelingt oder wie kann man das auch ein Stück weit beeinflussen und steuern? Und was muss man da beachten in der guten Vorbereitung? Und Wie kriegt man die Leute da an Bord? Und das ist was, was uns beschäftigt hat und wo wir jetzt mal genauer hinschauen wollen.
Und Carla, es gibt ja ganz viele Konzepte dazu, wie Change gelingen kann, wie Change-Energie entstehen kann. Und es gibt zum Beispiel ein Konzept, das heißt die Change-Formel. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die da sein müssen, dass eben diese Change-Energie entsteht. Und wir wollen es ja gleich nochmal an einem konkreten Beispiel auch erklären. Aber Carla, möchtest du mal anfangen und eine kurze Übersicht geben? Was ist denn quasi die Change-Formel oder wie entsteht Change-Energie mit welchen Faktoren?
Ja, gerne. Ich glaube, die Voraussetzung ist, dass sozusagen das, was attraktiv ist, größer ist als die wahrgenommenen Kosten, die jemand sieht. Und wahrgenommene Kosten ist eben das, was ich vorher auch gesagt habe, was eben das ist, was, wenn wir an Veränderungen denken, was wir eher negativ konnotieren. Eben dieses Thema, ich könnte was verlieren. Ich muss vielleicht was tun, was ich noch nicht kann. Ich muss vielleicht meinen liebgewonnenen Arbeitsplatz aufgeben. Also solche Dinge, wo erstmal so eine Schwere entsteht und man das Gefühl hat, oh, das ist mit Aufwand irgendwie verbunden, diese Veränderung. Mhm. Und das wären die wahrgenommenen Kosten. Und jetzt brauche ich ja da sozusagen ein Gegengewicht, also etwas, was die ausgleicht oder was die übersteigt, damit Change-Energie entsteht. Und diese Change-Formel besagt eben, dass vier Faktoren sind, die zusammenkommen müssen, damit es die wahrgenommenen Kosten übersteigt und Change-Energie frei wird. Der erste Faktor sozusagen ist, es braucht einen Grund. Also das wissen wir auch aus der Psychotherapie, es braucht irgendwie entweder Leidensdruck oder Motivation, dass Leute loslaufen. Und so ist es bei Veränderungen in Organisationen auch. Also es braucht einen klaren Grund, was sich verändern soll und warum es sich verändern soll. Mhm. Und der zweite Faktor ist, es braucht ein attraktives Zukunftsbild. Also das, wo wir hinstreben, sollte was sein, was wir uns vielleicht noch nicht zu 100% vorstellen können, aber wo wir irgendwie Lust drauf haben oder wo wir denken, das wäre schon schön, wenn wir das erreichen würden. Und der dritte Faktor ist dann, es braucht so praktikable erste Schritte. Also es ist okay, wenn ich verstehe, es gibt einen Grund, warum wir das tun und ich weiß auch wohin und es gefällt mir. Aber dann brauche ich auch so ein, okay, was ist denn der erste Schritt, den ich machen kann? Also eine Planung von der Umsetzung oder eine Struktur, damit ich weiß, was passiert. Und das dritte ist, es braucht Kapazität für den Wandel. Und ich finde, gerade dieser vierte Faktor ist etwas, was in Organisationen häufig vernachlässigt wird. Da wird vorausgesetzt, dass alles im Alltag ganz normal weiterläuft und zusätzlich noch ein großes Veränderungsprojekt gestemmt wird. Und es werden gar nicht die Ressourcen und die Unterstützung angeboten, dass diese neuen Verhaltensweisen, dass die Erarbeitung von bestimmten Schritten, dass dafür sozusagen Kapazität da ist. Mhm. Ich finde, die ersten drei Schritte, das ist sowas, das kann man in jedem Change-Handbuch auch nachlesen, dass das wichtig ist. Aber ich finde, gerade dieser vierte Faktor wird häufig übersehen. Und wenn eben diese vier Dinge zusammenkommen, also ich habe einen Grund, ich habe ein attraktives Zukunftsbild, ich weiß, was die ersten Schritte sind und ich gebe den Menschen Kapazität, das auch zu tun, dann kann das die wahrgenommenen Kosten übersteigen. Also dann fällt es mehr ins Gewicht und dann entsteht Change-Energie.
Mhm. Und wollen wir es vielleicht mal anhand einem Beispiel machen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, du hast was mitgebracht.
Ja, ich würde ganz gerne ein Beispiel nehmen von einem Unternehmen, wo wir unterstützt haben, KI einzuführen, beziehungsweise in dem Unternehmen sollte mehr mit KI gearbeitet werden. Und vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Baustein an, mit dem Handlungsgrund. Man würde auch sagen, hier spielt die Weg von Motivation auch eine große Rolle. Es muss irgendeine Dringlichkeit geben.
Ja.
Und hier war es eben so, die haben eine Marktanalyse gemacht, haben geschaut, auch was andere Unternehmen machen, wie sie vielleicht in 5 Jahren auch dastehen, wenn sie die KI-Tools nicht einführen. Und dann kam raus, ja, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit zu starten, dass wir einfach wettbewerbsfähig bleiben und uns gut in der Zukunft am Markt halten können. Und dadurch ist quasi eine Dringlichkeit entstanden, eine große Weg von Motivation und den, wie du schon auch benannt hast, den Veränderungsdruck, der wurde quasi dadurch erzeugt.
Und dann, das ist jetzt, es klingt jetzt erstmal so wie, oh, wir müssen, aber es klingt noch nicht so nach attraktiven Zukunftsbild.
Es klingt noch nicht ganz so sexy. Ja, und es ist der zweite Punkt. Es muss nicht nur eine Weg von Motivation geben, sondern ja auch eine Hinzu-Motivation. Also das heißt, es braucht, wie du sagst, ein attraktives Zukunftsbild. Und in dem Unternehmen war es eben so, es wurde ganz klar kommuniziert, okay, KI kann als neuer Kollege gesehen werden. Das heißt, wir alle zum Beispiel sparen vielleicht Zeit bei der Arbeit, können viele Sachen automatisieren. Wir können vielleicht uns KI als Sparringpartner in Zukunft nutzen, auch in Workshops dazu holen vielleicht. Also KI wurde auch gezielt als attraktive Ressource platziert. Mhm. Nicht nur, wir müssen das jetzt unbedingt machen, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, sondern auch eben für uns alle, für jeden Einzelnen ist es eine Arbeitsentlastung. Und es ist nicht so, dass KI quasi meinen Arbeitsplatz stiehlt, was ja viele auch immer befürchten, sondern vielmehr, ich werde quasi empowered durch KI.
Ja.
Und das war für viele sehr attraktiv.
Ja, und vielleicht wirklich unliebsame Tätigkeiten, die ich häufig tun muss, werden dadurch erleichtert oder fallen tatsächlich weg.
Mhm.
Okay, das heißt, weg von Handlungsgrund hin zu attraktives Zukunftsbild. Was waren denn so die ersten Schritte, die es ja braucht, damit eine Energie entsteht?
Also die ersten Schritte waren vor allem, weil das Thema ja auch sehr präsent war, dass es erstmal eine kleine Gruppe gibt, die das testet. Eine kleine Gruppe, die geschult wird, die begleitet wird, wo häufig dann Retro stattfinden. Wie läuft es sozusagen, dass man quasi diese Veränderungen nicht gleich dem ganzen Unternehmen überstülpt sozusagen, sondern vielmehr guckt, wir machen eine kleine Gruppe, wir geben dieser Gruppe das Empowerment und können durch das Feedback dann schauen, wie wir es flächendeckend einführen würden.
Mhm.
Und so können wir auch schon, wenn Probleme auftreten, es im Kleinen schon mal lösen und überlegen, was würde das heißen für das ganze Unternehmen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass man es erstmal reduziert auf weniger Personen und dass man die Leute auch schult.
Dass sie was an die Hand kriegen, dass die wissen, was und wie sie es tun können.
Genau, das ist ja auch so Stichwort Kapazitäten, was wir gleich nochmal sagen werden. Aber eben auch zu sagen, wir platzieren auch, das kennen ja viele auch, die sogenannten Quick Wins. Also wir lassen die Personen sich selbstwirksam spüren und nicht überfordert fühlen, was ja häufig Change auch stoppen kann. Und wir können durch diese kleinen machbaren Schritte auch diese Unsicherheit reduzieren und das Gefühl auch vielleicht von Lust und Spaß erzeugen.
Mhm. Und jetzt fehlt ja noch der vierte Schritt. Jetzt haben wir gehört, es hat nicht alle gebraucht. Das heißt, nicht alle brauchen vielleicht Kapazität dafür. Aber wie wurde das sozusagen sichergestellt? Wie haben die Kapazität bekommen, aber auch neben den Schulungen, von denen du erzählt hast, auch Unterstützung oder Ressourcen?
Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das hast du vorhin ja auch schon gesagt, der häufig unterschätzt wird. Also, dass wenn man Veränderungen macht, die dann so nebenbei läuft und das Tagesgeschäft weiterlaufen kann, das ist ja häufig nicht so. Und es ist ja häufig auch das, was für Frustration dann sorgt, dass sich alle überlastet fühlen. Bei mir war es so, neben den Schulungen, wo sichergestellt worden war, dass alle die Fähigkeiten erstmal in die Hand bekommen, das überhaupt zu tun, wurde auch natürlich darauf geachtet, dass es die Strukturen, die Prozesse, die Systeme auch gibt, die dieses Verhalten fördern würden. Das heißt, wenn ich...
Mach mal ein Beispiel.
Zum Beispiel es gab verschiedene Tools und da ging es darum, wenn man die einführt, dass man vermeidet quasi, dass es Parallelstrukturen gibt, dass man sagt, man testet jetzt die nächsten 3 Monate ausschließlich dieses Tool. Mhm. Plus, man hat immer einen IT-Support, den man direkt anrufen kann, der es gemeinsam mit mir lösen würde. Hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich lasse beide Tools mal nebeneinander stehen und probiere mal das Neue aus, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut gelaufen, sondern man hat das erstmal direkt ersetzt in dieser Testphase, aber man hatte auch direkt die Ressource von wegen, ich kann diese Hotline anrufen und ich bekomme direkt Hilfe.
Mhm. Ich glaube auch, eine große Ressource, die hier auch gespielt wurde, war natürlich, die Mitarbeiter haben Zeit dafür bekommen. Es war klar, dass diese Mitarbeiter jetzt die Tester sozusagen sind und auch ihre Arbeitszeit darauf verwenden dürfen, dass es strategisch wichtig ist. Also es war allen klar und es wurde auch klar kommuniziert, die sind dafür sozusagen auch teilweise abgestellt, könnte man sagen.
Mhm.
Und ich glaube, eine weitere Ressource ist natürlich auch, wenn die Führungskräfte das gut mittragen. Also hier war es zum Beispiel so, dass dann auch die Führungskraft auch sehr symbolisch auch diese KI-Tools mitbenutzt hat, es auch im Daily Business, in Workshops immer mal wieder vorkam, dass sie genutzt wurden, dass, wenn Arbeitsaufträge kamen, noch der Hinweis kam, ach, benutzt doch mal das Tool dazu. Also es wurde sozusagen auch vorgelebt von den Führungskräften und eben auch im Alltag mit dieser Testgruppe integriert und darauf hingewiesen, dass es für uns alle ein sehr präsentes Thema ist.
Ja. Und hattest du das Gefühl, dass dadurch diese Energie entstanden ist, die gefordert wurde oder die damit erreicht werden sollte? So?
Ja, ich hatte am Anfang das Gefühl, also KI ist ja ein sehr ambivalentes Thema für viele.
Ja.
Also ich glaube, es ist auch sehr emotional. Ich glaube, da hängen viele Erwartungen und Wünsche, aber auch Ängste dran an diesem Thema.
Gerade mit dem Thema, ich werde ersetzt.
Genau.
Oder, ja.
Bin ich überhaupt noch wichtig? Was ist meine Rolle zukünftig? Verstehe ich auch, was dort quasi inhaltlich auf mich zukommt? Kann ich das überhaupt auch meistern? Oder habe ich auch vielleicht so ein Stück weit Kontrollverlust? Und ich glaube, die Energie war erst sehr ambivalent und ist dann umgeschwungen in ein sehr verspieltes, lustvolles Ausprobieren.
Ah, ja. Also aber es hatte auch was Spielerisches, wo ich dann auch wirklich, wenn ich auch die Zeit hatte, sagen könnte, ah, das wird ja wirklich cool oder es so richtig erleben konnte.
Genau, und wenn man natürlich auch gut betreut ist dabei, dann hat man natürlich auch noch mehr Spaß, wenn ich merke, ich kriege auch sofort Hilfe, wenn mal das nicht klappt. Ich kann das testen. Ich habe auch quasi Peers, mit denen ich das in einer kleinen Gruppe auch mich dazu austauschen kann. Ich glaube, deswegen war das ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich nicht alleingelassen gefühlt hat und das Gefühl hatte, KI, das ist ein Thema, mit dem kann ich nicht umgehen und das ist zu groß für mich.
Mhm. Und jetzt ist ja sozusagen, hast du ja schön geschildert, was so das Positive ist, also diese 4 Faktoren, wie die da gut bedient wurden. Und ich glaube, die Idee bei der Change-Formel ist ja auch wirklich, dass alle 4 vorhanden sein müssen, damit Energie entsteht.
Mhm.
Und diese 4 Faktoren sollen ja die wahrgenommenen Kosten übersteigen. Und du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt. So ein wahrgenommener Kosten könnte sein, diese Angst vor Ersatz. Also Ersatz durch die KI. Gibt es noch was, wo du das Gefühl hattest, das war am Anfang da, aber das ist dann wie so weniger geworden oder spielte eine geringere Rolle, weil das andere so überwogen hat?
Mhm. Also ich glaube, ich möchte den Punkt noch mal erst betonen, wie wichtig der ist. Es gibt ja die Theorie dazu, man würde auch sagen, die neue Erwartungstheorie, dass Menschen eher so handeln, um Verluste zu vermeiden, anstatt Gewinne zu erzielen. Also dass Menschen tendenziell schon eine Verlustaversion haben. Den Punkt hast du ja vorhin auch schon genannt. Und dass es ganz wichtig ist, mitzudenken und diesen Sorgen auch Raum zu geben, dass sie bearbeitet werden können. Und ich glaube, klar, ich glaube, der Hauptpunkt, was immer wieder kam, dieses, werde ich ersetzt durch KI? Aber auch die zweite Frage, bin ich sozusagen, kann ich damit gut umgehen im Alltag?
Schaffe ich das?
Schaffe ich das überhaupt? Oder bin ich dann auch vielleicht ein bisschen abgehängt und es fällt dann auf, wenn ich es nicht gut kann? Also einmal natürlich dieses ganz Grundsätzliche, aber eben auch, ja, kann ich es gut umsetzen, kann ich es gut nutzen, verstehe ich das überhaupt und ja.
Mhm. Und da hast du ja gesagt, durch dieses Spielerische und diese Lust konnte das eigentlich auch diese Sorge genommen werden, weil dann jeder gesehen hat, so schwer ist es gar nicht und es macht eigentlich Spaß und ja.
Ich glaube, vor allem das Bild hat geholfen, dass KI am Ende eine Ressource ist, die mich unterstützt. Also KI als Kollege zum Beispiel, das Bild. Und dass es nicht darum geht, dass ich quasi übertrumpft werde durch ein KI-Tool, sondern eher, dass ich gestärkt werde dadurch. Ja, ich finde, alles, was du erzählt hast, hört sich sehr gut an und man kriegt auch so ein bisschen Lust. Also ich hätte auch Lust, von so einer Pioniergruppe zu sein, die da was ausprobieren kann, die auch wirklich die Unterstützung kriegt, was zu machen. Und ich hatte es ja so verstanden, diese Testphase in dieser Pilotgruppe kommt ja jetzt gerade zum Ende in dieser Organisation und langsam soll es eigentlich überführt werden oder ausgeweitet werden auf die ganze Organisation. Was ist denn da dein Eindruck? Funktioniert das gut oder hat sich das sozusagen diese Energie oder diese Change-Energie auf den Rest der Organisation übertragen? Oder wie schätzt du das ein? Was ist da gerade dein Blick drauf?
Also ich glaube, gerade bei dem Thema KI ist es wichtig, es gibt ja auch diese Hype-Kurve, dass gerade solche Dinge wie KI im Anfang, wie gesagt, mit sehr vielen Wünschen und Erwartungen verbunden ist, bis es dann irgendwann auf ein realistisches Maß wieder sozusagen reduziert wird. Und ich glaube, man muss die Erkenntnisse dieser Gruppe nutzen, also zu gucken, was ist realistisch für unser Unternehmen, wo können wir das einsetzen, wo haben wir Hilfe gebraucht und wo ging es eigentlich auch so ganz gut. Mhm. Und dann es zu übersetzen für das ganze Unternehmen. Und ich glaube, wichtig ist, wenn man auf die Change Formel schaut, jetzt ist dieser einen Gruppe sehr klar, warum das jetzt wichtig ist oder was vielleicht die ersten Schritte sind. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man den Rest des Unternehmens jetzt nicht abhängt, sondern quasi iterativ arbeitet. Also auf anderen Ebenen jetzt auch kommuniziert, warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir damit starten? Mhm. Welche Weg-von-Motivation haben wir und was ist das attraktive Zukunftsbild? Und eben diesen Personen dann genauso die Kapazitäten zugesteht und die ersten Schritte aufweist wie dieser ersten Pioniergruppe. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es jetzt so ist, dass niemand abgehängt wird und dass immer wieder neu auch kommuniziert wird. Warum machen wir das? Was sind die nächsten Schritte? Was kann man erwarten? Was ist realistisch? Und sich so iterativ vorarbeitet.
Mhm. Ja, ich habe ja auch ein bisschen sozusagen ketzerisch nachgefragt, weil das tatsächlich eine Erfahrung ist, die wir ja schon öfter gemacht haben, dass man davon ausgeht, es gibt eine kleine Gruppe, die hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt und es schwappt jetzt einfach so über und für alle anderen ist es klar. Und ich finde es so wichtig, was du sagst, damit das jetzt eben nicht versandet, muss man einerseits ein bisschen eine andere Geschichte erzählen. Man kann nicht mehr diese Geschichte erzählen, KI wird alles besser machen, sondern es ist ja durch diese Gruppe und das ist ja auch die Leistung der Gruppe viel klarer, an der Stelle kann es helfen oder an der Stelle ist es für uns besonders relevant. Also man muss wahrscheinlich auch die Geschichte oder das Zukunftsbild, das man erzählt, ein bisschen anpassen. Und das andere finde ich super wichtig, was du sagst, es gibt dann so die Fantasie, naja, die haben das doch ausgearbeitet, ihr müsst es ja nur noch adaptieren, es liegt doch da, macht doch einfach. Und dann gibt es auch eine große Enttäuschung von oberen Führungskräften, wenn dann diese Umsetzung nicht sofort gelingt. Und ich glaube, dafür ist das, was du sagst, so wichtig. Man darf nicht vergessen, die Menschen, die nicht in dieser Pioniergruppe waren, die haben noch die Angst, die anderen vielleicht zu Beginn auch hatten. Die haben noch die Sorgen, die müssen denen genommen werden. Und sie brauchen auch wieder wirklich die ersten praktikablen Schritte, die Kapazität, um sich da reinzufinden. Weil wir da ja auch an dem Punkt sind, wo es um eine Verhaltensveränderung geht. Und wir wissen alle, wenn wir unser Verhalten verändern wollen und raus sollen aus Routinen und liebgewonnenen Trampelfaden, ist es gar nicht so leicht. Und da brauchen wir wirklich auch die Unterstützung und eben auch die Motivation, es zu tun. Und ich glaube, da kann diese Schritte der Change-Formel auch gut helfen, sich Interventionen zu überlegen, wie man das dann wirklich auch für das Gesamtunternehmen wieder entstehen lässt.
Und ich finde, das ist ein guter Punkt, wenn man sich zum Beispiel auch die Veränderungskurve anschaut, ist es jetzt natürlich so, die Pioniergruppe ist vermutlich schon viel weiter im Prozess.
Und auch emotional der Tränen durch.
Genau, schon emotional auch schon weitergekommen. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wenn es weitergegeben wird ins ganze Unternehmen, dass die anderen vermutlich auch erst bei Null starten und genauso auch den emotionalen Prozess durchlaufen wie die Pioniergruppe zuerst.
Mhm. Ja, und da ist eben gut, wie kann man sie unterstützen, da positiv drauf zu reagieren.
Mhm.
Ja, sehr schön. Ich finde ja, die Change-Formel ist sehr plakativ und gibt einfach so 5 Schritte an die Hand, hilft einem aber doch noch mal ganz viele Interventionen oder Ansatzpunkte zu finden, wie man wirklich Offenheit für Change oder auch Change-Energie bei Leuten fördert. Ja, ich finde, an dem Beispiel ist ja schon schön klar geworden, wie man die Change-Formel nutzen kann, um aus diesen verschiedenen Bausteinen immer wieder Interventionen abzuleiten und sich zu überlegen, okay, was braucht es denn jetzt, damit Energie entsteht? Und ich finde auch schön, wie man an dem Beispiel gesehen hat, das ist nicht mit einem Mal getan, sondern man kann die immer wieder hervorholen und sagen, okay, wo sind wir jetzt in dem Prozess? Und wenn es stockt, natürlich einerseits sich um die Widerstände zu kümmern und um die Sorgen und Ängste, die da sind, aber andererseits auch zu gucken, okay, wie können wir denn jetzt nochmal fördern, dass Change-Energie entsteht? Und ich finde, dafür ist es ein super hilfreiches Tool, das man wirklich nutzen kann, um Schritte abzuleiten. Und jetzt Richtung Ende unseres Podcasts gedacht, wäre ja noch die Frage, wenn du unser Thema von heute unseren ZuhörerInnen als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre darauf zu sehen?
Also auf meinem Bild wäre ein Rucksack zu sehen tatsächlich. Ich finde zum Beispiel, wenn wir wandern gehen, dann überlegen wir uns ja genau, was packen wir in unseren Rucksack. Und wir müssen den so packen, dass wir nicht schon von Anfang an wissen, mit diesem Rucksack werde ich nie auf den Berg kommen. Und ich glaube, ähnlich ist es bei der Change-Formel, dass man schaut, ich brauche diese Faktoren, für die muss gut gesorgt sein, damit diese Change-Energie entstehen kann, damit wir auch auf den Berg kommen. Und ich glaube, diese Change-Formel ist wie ein gut gepackter Rucksack, richtig dosiert, klug durchdacht, kommen wir auf den Berg zusammen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt nochmal so ein schöner Anreiz oder eine gute Energie zu sagen, hey, Veränderungen können auch Spaß machen, wenn sie richtig angegangen werden. Und man kann auch Leuten helfen, diese Energie zu spüren, die eigentlich so eine Weiterentwicklung oder eine Chance auch bieten kann. Und insofern vielen Dank für das Gespräch und ja, bis bald.